in einer queeren Safe-Space-Blase so zu tun, als würde dann nichts passieren, als wäre es alles komplett in Ordnung, das kann es halt auch nicht sein. Denn die Kinder haben mit einer Mehrzahl an Kindern zu tun, die damit überhaupt nicht aufwachsen und dafür überhaupt kein Verständnis haben.
Hallo ihr Lieben, ich bin zurück aus der Sommerpause und freue mich total, dass es wieder weitergeht mit neuen Folgen von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Mein Name ist Madita und ich begrüße gleich einen Gast, mit dem ich über geschlechtergerechte Erziehung sprechen werde, über Rollenklischees, über Rollenvorbilder und noch vieles, vieles mehr. Und wir werden auch einige Fragen beantworten, die ihr mir so in letzter Zeit zugeschickt habt. Und darüber freue ich mich natürlich total. Wenn ihr euch auch freut, dann bewertet gerne Gay Mom Talking bei Spotify oder auch Apple Podcasts mit 5 Sternen Minimum. Da freue ich mich sehr drüber und folgt mir gerne auf Instagram Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Und dort gibt es natürlich auch noch viel mehr Content von mir, über mich und vor allem übers queere Familienleben. Und jetzt höre ich auf zu quasseln und mache die Podcast-Bühne frei für Nils Pickert. Viel Spaß.
Hallo Mama. Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familien-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, eurem queeren Familien-Podcast. Ich habe heute einen Gast digital zugeschaltet, den sich einige von euch gewünscht haben. Trotzdem werde ich ihn jetzt noch mal kurz vorstellen. Ich bin digital verbunden mit Nils Pickert, freier Journalist, Autor, Vater von 4 Kindern und noch vieles, vieles, vieles mehr. Ich sage aber erstmal Hallo. Hallo Nils.
Hallo.
Hi. Nils, ich habe gerade schon gesagt, du bist noch vieles, vieles mehr. Magst du dich vielleicht mal in 2, 3, 4, 5 Sätzen kurz vorstellen und auch kurz so die Schwerpunkte deiner journalistischen Tätigkeit einmal beleuchten?
Ja, genau. Ich bin Nils, ich bin 42. Ich arbeite als Autor und Journalist freiberuflich für diverse Zeitungen. Ich bin, wie gesagt, Vater von 4 Kindern. Das führt dazu, wenn ich was Längeres machen will, so wie Bücher zum Beispiel, muss ich das irgendwie in die Nacht transportieren, weil wir tagsüber ja schon noch so ein bisschen was miteinander zu tun haben wollen. Ich arbeite für den Verein Pink Stings, wenn die Zeit es zulässt. Das ist ein Verein, der sitzt in Hamburg. Wir kümmern uns ganz viel um Sexismus in der Werbung zum Beispiel, um Homofeindlichkeit. Wir versuchen an Schulen und dann in Kitas zu gehen, um Erziehung und all diese Dinge ein bisschen vielfältiger zu machen. Das heißt, dieser ganze Bereich Feminismus, Queerness, Gleichberechtigung, Familie, das sind so die Kernthemen, mit denen ich mich versuche, in Wort und Tat zu beschäftigen.
Und du hast eine sehr schöne Selbstbezeichnung mal für dich selbst gewählt. Ich habe gelesen, dass du dich als Vollzeitfeminist und Teilzeitrockträger bezeichnest. Vollzeitfeminist verstehe ich natürlich total, bin ich genauso, nämlich Vollzeitfeministin. Wie sieht's denn mit dem Teilzeitrockträger aus? Magst du uns mal erzählen, wie du dazu gekommen bist?
Teilzeitrockträger bezeichnet die Tatsache, dass ich gelegentlich Röcke trage, aber selten aus einem eigenen Impuls, sondern fast immer, wenn meine Kinder mich fragen, insbesondere wenn meine Jungs mich fragen. Das hat begonnen vor mittlerweile 10 Jahren. Wir haben damals in Süddeutschland gewohnt, beziehungsweise eigentlich hat es begonnen in Berlin, wo wir in Kreuzberg gewohnt haben, aber wo das für meinen älteren Sohn nie so das Riesending war, als 5-Jähriger oder 4-Jähriger in Röcke und Kleidern herumzulaufen. Als wir dann nach Süddeutschland gezogen sind, so als die typischen BerufsnomadInnen, die dann Berlinflucht begehen müssen, um irgendwie ihren ersten Job auf die Reihe zu kriegen, war das alles ein bisschen anders und die Leute waren sehr, sehr viel ablehnender, auch die Kinder in der Kita. Fing dann also an, dass er beschimpft wurde als Missgeburt, als Schwuchtel, wenn er mit Röcken und Kleidern in die Kita gegangen ist. Das war ziemlich dramatisch und hat dann eine Weile das nicht mehr gemacht, hat dann angefangen, das wieder zu Hause zu machen und hat dann irgendwann gefragt, erstens, warum die Leute so sind und zweitens, warum Männer keine Röcke und Kleider tragen, warum ich keine trage und ob ich ihm nicht helfen mag. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum das so ist und was das gegebenenfalls mit mir macht, wenn ich mir einen Rock anziehe. Habe dann festgestellt, dass das mit mir überhaupt nichts macht. Weder kratzt es mich in meinem Mannsein an, noch bin ich als Freiberufler irgendwem verpflichtet, mich in Anzug und Krawatte zu präsentieren oder müsste mich dann im Nachhinein dafür rechtfertigen, was ich trage. Also habe ich mir einen Rock angezogen und von da an war das für ihn sehr viel besser, weil die Leute ihren Blick dann auf mich gehoben haben, weil sie es einfach viel unfassbarer oder anmaßender oder lächerlicher fanden, einen erwachsenen Mann im Rock zu sehen und er konnte da unten dann einfach machen, was er wollte. Und dieses Thema verfolgt mich seitdem. Das heißt, ich bin Teilzeit-Rockträger, weil ich im Sommer gerne Röcke trage, wenn es sehr heiß ist, wobei es mich nervt, wie viele Frauen übrigens auch, dass Röcke meistens keine Taschen haben. Das ist echt ätzend. Und wenn meine Jungs mich fragen, dann mache ich das auch. Genauso, wenn mein kleiner Bock hat, sich die Nägel machen zu lassen, dann bin ich meistens auch dabei, weil wir versuchen, das alles nicht so statisch und geschlechterstarr durchlaufen zu lassen, sondern weil wir alle miteinander finden, dass man mit diesen Dingen auch sehr, sehr viel mehr Spaß haben kann und einfach gucken kann, was sich gut anfühlt, was bunt ist, was lustig. Und dann probieren wir das und dann machen wir das.
Wie waren denn damals, du hast schon gesagt, das war eine kleine Stadt in Süddeutschland, wie waren denn da die Reaktionen dir gegenüber? Also wenn ein erwachsener Mann im Rock durch die Gegend läuft, zieht das natürlich viel mehr die Aufmerksamkeit auf sich, als wenn ein Kind das tut. Hast du da auch ähnliche Kommentare bekommen, wie dein Sohn leider in der Kita erfahren
hat? Na, das erste war, dass eine Frau so lange uns nachgeguckt hat, dass sie gegen Laternenpfahl gelaufen ist. Das fand mein Kleiner dann so lustig, dass für ihn diese Nummer Rock ab da dann durch war. Mit den Kindern war es relativ unkompliziert. Denen haben wir einfach gesagt so, ja, heute ist Rock- und Kleidtag, hast du das nicht gewusst? Und dann kam immer nur zurück, ach so, ja, na dann. Mit den Erwachsenen war das deutlich schwieriger. Also das war von, das Gute an Süddeutschland ist, dass die Leute da sehr, sehr höflich und sehr zurückhaltend sind. Das Schlechte ist, dass sie dann hinter deinem Rücken tuscheln, sodass dann quasi ich in vielen Gesprächen, in denen ich eigentlich nicht teilgenommen habe, dann schon da war, wenn ich einen Laden betreten habe oder wenn ich irgendeinen öffentlichen Raum betreten habe, dann haben die Leute über mich schon geredet, insbesondere, weil ich über diese ganze Begebenheit dann noch einen Text geschrieben habe, in den Urlaub gefahren bin und dann ist dieser Text erschienen und irgendeine Bloggerin hat ihn auf Englisch übersetzt. Dann ist einmal das Internet explodiert und zwei Wochen später stand ich in China und in Brasilien und in den Vereinigten Staaten überall in den Zeitungen damit. Und das war ziemlich wild und irgendwie auch anstrengend und absurd, weil ich, wie soll ich das sagen, je länger diese eigentliche Sache her ist, umso kleiner oder unwichtiger oder selbstverständlicher kommt sie mir vor. Und ich merke aber immer wieder, wenn Leute mich danach fragen, wie das alles gelaufen ist oder wenn ich das erzähle oder wenn so sich bestimmte Muster in der Gegenwart wiederholen, dass Hetero-Cis-Männer Marücke und Kleider anziehen, dass dann immer noch so Wellen von Ablehnung und Begeisterung und Aufmerksamkeit oder Online-Hass auf die Leute draufschwappen. Und meine 15 Minuten Ruhm sind da jetzt schon 10 Jahre her und trotzdem scheint sich auf der einen Seite einiges zu ändern und auf der anderen Seite halt gar nicht. Manche Dinge werden sogar in einem Backlash abgewickelt und ich versuche irgendwie in dieser merkwürdigen Gleichzeitigkeit der Entwicklungen irgendwie nicht den Verstand zu verlieren.
Ja, also wenn du das so erzählst, dass so auf der halben Welt plötzlich dein Name oder vielleicht auch euer gemeinsames Foto in Zeitungen oder im Internet kursiert, das ist ja wirklich absolut ja absurd schon fast aus heutiger Sicht. Aber ich stimme dir da total zu, dass wir da, was dieses Thema angeht, natürlich längst noch nicht am Ziel sind und viele Menschen auch immer noch in so alte Muster zurückfallen. Also ich habe ja auch zwei Kinder, ich habe einen 6-jährigen Sohn und meine Tochter wird jetzt bald 9 und ich sehe das ständig, ne? Also mein Sohn hat auch, als er jünger war, ab und zu mal gerne ein Kleid angezogen. Ich denke, das war eher, um so cool zu sein wie seine Schwester, ne? Weil er das irgendwie schick fand und so. Er hat es aber gar nicht so lange gemacht. Er war damit aber auch mal im Kindergarten, hat sich da ein paar Sprüche, glaube ich, anhören müssen, war aber durch uns gestärkt genug, dass er damit auch ganz gut umgehen konnte, glaube ich. Aber was bei uns gerade Thema ist, ist das Thema Frisuren. Also er trägt seine Haare für einen Jungen relativ lang und wird also ständig ich von Verwandten, von FreundInnen, auch von Fremden angesprochen. Mensch, stört dich das denn nicht? Die Haare, die nerven doch im Gesicht, ne? Und dann denken Leute vielleicht, dass du ein Mädchen bist und so weiter und so fort. Meine Tochter trägt die Haare deutlich, deutlich länger und wurde, glaube ich, in ihrem gesamten Leben noch nicht einmal angesprochen, ob sie die Haare vielleicht in den Augen kitzeln oder irgendwie beim Klettern stören oder sowas. Und das finde ich also äußerst bemerkenswert, weil er sich einfach total cool mit den Haaren findet und das hat er sich selbst ausgesucht und nicht, weil er jetzt besonders männlich sein möchte oder anderen gefallen müsste, sondern weil es eben zu ihm gehört. Und ich finde es wirklich immer ganz erschreckend, wie Menschen auch ungefragt darauf reagieren. Jetzt mal die Frage an dich, was glaubst du, warum es in vielen Köpfen noch so starre Bilder gibt und warum es vielen Eltern auch wichtig ist, dass Kinder sich entweder typisch Junge oder typisch Mädchen verhalten? Warum sind da die Rollen immer noch so starr?
Ich glaube, dass das Ganze sind Rollenkorsette und so sehr die eben auch eine Zwangsjacke sein können und sich für Menschen, die dem nicht entsprechen, wie eine Zwangsjacke anfühlen können, so sehr tragen sie die Mehrheit der Bevölkerung und stützen sie, indem sie durch den Alltag kommen. Das heißt, ich würde das auch nicht zu schnell abtun. Wir sind als Menschen in einer hochkomplexen Gesellschaft alle darauf angewiesen, Vorurteile zu treffen. Wir müssen in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen über Menschen treffen. Sind die gut? Sind die böse? Gehören die zu uns? Gehören die nicht zu uns? Was machen wir als nächstes? Und das tun wir nie auf Basis von vollständigen Informationen, sondern das tun wir immer mit oberflächlichen Einschätzungen. Das heißt, dieser Move ist in uns drin und wir kommen nur so durch die Gesellschaft. Und das sind die Geschlechterrollen, die wir uns immer wieder erzählen, derer wir uns rückversichern, die uns am wirkmächtigsten darüber berichten und informieren, wie Männer zu sein haben, wie Frauen zu sein haben. Und deswegen siehst du dann so einen CSU-Hampelmann wie Markus Söder, dass er dann auf irgendwelchen Reden erzählt, dass Kontrahenten sich von den Grünen jetzt mal die Haare schneiden lassen sollten, bevor sie über Waffen und Hilfe für die Ukraine reden können. Was ja wirklich völlig absurd ist. Ein Spruch, seinen Altersgenossen die Opas und Omas schon reingedrückt haben vor 30 Jahren. Ja, und da hat sich nichts verändert und er benutzt das quasi als Referenz, weil er genau weiß, im Publikum sitzen die Boomer und Ältere, die also wissen, worauf er anspielt, während die Leute, die leider aufgrund ihrer Zahl bei Wahlen nicht so eine Rolle spielen, das heißt die Jüngeren, einfach den Kopf schütteln und sagen, Alter, was ist mit dir? Was hast du denn? Und das, was du ansprichst, dass dann eben viele deinen Jungen übergriffig ansprechen damit und auch so, sagen wir, Zwischenwege finden, das zu adressieren. Das ist ganz typisch. Wir sind also nicht mehr unbedingt so sehr dabei, dass wir sagen, das ist ja nur was für Mädchen, sondern ich hatte das auch, dass ich ein Gespräch mit der Mathelehrerin von meinem ältesten Sohn damals hatte. Da war er noch in der Grundschule. Meine Lebenskomplizin war dabei und dann hat sie uns erzählt, wie es alles läuft und alles super. Und am Ende hat sie uns gesagt, ob wir nicht ihm ein Haargummi verpassen wollen, weil ihm dauernd die Haare ins Gesicht fallen beim Schreiben und er kann sich dann nicht konzentrieren. Und ich war schon dabei zu sagen, ja klar, das müssen wir dringend machen. Als meine Lebenskomplizin dann gefragt hat, ob sie die Frage denn den Eltern der Mädchen mit langen Haaren auch stellt. Und sie so, nein, wieso? Und ich dann so, ah, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist also nur so ein bequemes Chiffre für Leute, die sich nicht als so total rückständig im Geschlechter- und Genderrollen betrachten wollen und dann quasi in diese Form von Besorgnis kommen. Ich bin sehr dafür, dass man das auch ernst nimmt, weil es an diesem ganzen Themenkomplex auch für die Sicherheit und für die Entwicklung der Kinder einige besorgniserregende Dinge gibt. Aber ich bin auch dafür, dass man die outcalls, dass man die Leute auf den Pott setzt und sie dann fragt. Ihnen fällt aber schon auf, was sie hier gerade tun. Ja, dass sie quasi für meinen Sohn mit langen Haaren aus irgendwelchen Gründen, die wir uns gerade überhaupt nicht vorstellen können, eine Sonderregel versuchen zu machen. Ja, und das ich bin sehr dafür, dass man das outcallt. Ich bin aber auch dafür, dass man mit Eltern darüber ins Gespräch kommt, die sich einfach nur Sorgen machen, wenn sie ihren Jungen mit langen Haaren, mit einem Kleid, mit Nagellack in die Schule schicken, was dann passiert. Denn in einer queeren Safe-Space-Blase so zu tun, als würde dann nichts passieren, als wäre es alles komplett in Ordnung, das kann es halt auch nicht sein. Denn die Kinder haben mit einer Mehrzahl an Kindern zu tun, die damit überhaupt nicht aufwachsen und dafür überhaupt kein Verständnis haben. Und dann ist es schon wichtig, aus meiner Sicht darüber gut und klar zu kommunizieren und alle Beteiligten mit ins Boot zu holen, festzustellen, dass es klare Grenzen gibt und klare Regeln. Und wenn man sich an die hält, kann man über den Rest reden und ansonsten nicht.
Aber würdest du grundsätzlich Eltern, die sich Sorgen machen, schon raten, ihr Kind das machen zu lassen, was das Kind möchte und sich so zu kleiden oder so die Haare zu flechten oder eben auch nicht, wie das Kind es gerade für richtig hält? Oder wie kann man Eltern in diesem Fall richtig empowern, außer alle mit ins Boot zu holen, natürlich, aber wie kann man die Sorge nehmen, dass dem Kind vielleicht etwas Schlimmes widerfahren könnte?
Ja, also das Erste, womit man anfangen müsste, ist Information. Das bedeutet, dass wir leben im Moment aus meiner Sicht in so einer Zeit, die der Soziologe Ulrich Beck mal so bezeichnet hat als verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Das heißt, ich erlebe das, dass ich ganz viel mit Eltern zu tun habe, die auf der verbalen Ebene in einer geschlechtergerechten Welt schon einigermaßen angekommen sind und mit denen man sehr schwer nur darüber reden kann und die tatsächlich noch vorhandenen Vorbehalte adressieren kann. Ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, dass wenn ich richtig, richtig hart nachbohre, dass mir Eltern von Kindern dann irgendwann immer noch erzählen, dass sie einfach Angst haben, dass ihr Junge schwul ist oder dadurch schwul wird. Und es gibt aber so eine Schicht an Abwehrformulierungen oder bekenntnishaften Formeln zur Toleranz, die das so übertünchen, und man muss die erst beiseite wischen, um wirklich an die Ängste und die Vorurteile der Menschen zu kommen. Und die Menschen, die diese Vorurteile hegen, haben auch den klaren Eindruck, wenn sie die offen sagen, dass sie dann abgestempelt werden als rückständig, dass man mit ihnen nicht spricht. Und wir kommen dann aber, selbst wenn es so wäre, kommen wir nicht mit denen ein Gespräch und können das nicht verändern. Mir sind also Leute lieber, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Junge einen Rock anzieht, weil ich habe Sorge, dass er entweder schwul ist oder B, dadurch schwul wird, was beides nicht stimmt und zweitens auch überhaupt kein Problem wäre. Das ist mir lieber, als wenn die Leute das nur denken und mir diesen ganzen Sermon an Toleranzfloskeln entgegenbringen und wir dann erstmal mühevoller Kleinstarbeit die wegwischen müssen, bevor wir an das eigentliche Problem kommen. Und da dann zu informieren, zu sagen, dass Kleidung, Vorlieben, Farben, Spielweisen, Interessen kein Geschlecht haben, sondern dass Menschen ein Geschlecht haben, das wäre mal das Erste, was man tun könnte. Und dann muss das damit einhergehen, die Menschen in ihren Ängsten ernst zu nehmen und zu sagen, ja, das kann passieren. Es kann sein, dass deine Kinder, dein Junge in dem Fall, dass die Menschen ihm gehässig begegnen, herablassen, dass sie ihn schneiden, dass sie ihn mobben. Und dann muss man, denke ich, als dritter Punkt gemeinsam eine Vision dafür entwickeln, wie man es besser machen könnte, beziehungsweise was passiert, wenn man sich auf diese gesellschaftlichen Vorgaben, verhalte dich möglichst konformistisch, damit deinem Kind nichts passiert, einlässt. Denn das ist ja wirklich nur eine Lüge, der wir alle irgendwie beitreten und von der wir implizit ausgehen, dass sie irgendeinen Benefit für uns gibt, irgendeinen Bonus. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht so. Ich kann meine Kinder versuchen, so angepasst und stromlinienförmig wie möglich zu erziehen. Und das ist trotzdem keine Garantie dafür, dass sie niemals Gewalt erfahren werden, dass man sie nicht schneidet, dass man sie nicht mobbt oder dass sie Teil einer Gruppe werden, die andere mobbt. Und bei so Kleidungssachen sprechen wir auch immer davon, von Dingen, die ein Junge in dem Fall quasi auch verbergen könnte. Das war auch das, was man mir in diesem Zusammenhang vorgeworfen hat. Ich hätte meinen Jungen dazu anhalten können, diese Röcke- und Kleidernummer einfach nur in seinen eigenen vier Wänden zu machen. Dann wäre das für ihn nicht so schlimm. Das Ding ist, das hat mich übrigens mehr verletzt als die ganzen Beschimpfungen und Beleidigungen und die Drohungen, weil das vollkommen negiert, dass es Charakteristika von angeblichem oder tatsächlichen Anderssein gibt, die man nicht tarnen kann. Ja, einem Kind mit Behinderung kann ich nicht sagen, bleib mal deinen vier Wänden und mute dich mal bitte nicht den anderen zu. Das ist irgendwie, das mögen die nicht. Das ist ja auch anstrengend und so. Das machen jetzt alles sehr viel vorsichtiger. Und das finde ich dann schon frech. Und an dem Punkt die Eltern dann zu kriegen und zu sagen, nee, das hilft nichts. Wir müssen alle gemeinsam für eine bessere Form von Gesellschaft und für eine bessere Form von Leben von uns allen kämpfen. Und ja, das wird fies und anstrengend und einige werden darunter leiden, aber das tun sie eben jetzt auch. Und das hilft nicht, wenn du versuchst, dich dahingehend abzusichern, dass nur deinem Kind nichts passiert. Weil erstens stimmt es nicht, das funktioniert nicht. Und zweitens, selbst wenn, dann würde es alle anderen treffen. Und das ist ganz sicher nicht die Gesellschaft, in der du leben willst.
Ja, das ist richtig. Aber Ähnliches habe ich auch als Feedback schon dann und wann von HörerInnen bekommen, dass Eltern auch ihren Kindern gerne sagen möchten, ja, wenn du in die Schule gehst, dann trag da bitte nicht deinen Trans-Flag-Pin oder dein Rainbow-Pin oder was auch immer, womit du dich labelst. Ne, lass den mal besser zu Hause, damit dir in der Schule nichts passiert. Meistens sind die Kinder dann schon im Jugendalter und sagen, nein, es ist mir so wichtig, ich tue es dennoch. Aber das Ganze dann in bestimmten Lebenssituationen zu verbergen, ist ja wirklich ein Rückschritt eher und trägt ja nicht dazu bei, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt. Wir reden jetzt die meiste Zeit über Jungs und dafür habe ich dich ja natürlich auch eingeladen. Wie schätzt du das ein, wenn wir über Männlichkeit, über diese toxische Männlichkeit reden, die vor allem von älteren Generationen immer noch sehr hochgehoben wird und wo es vielen wichtig ist, dass Jungs sich genau so entwickeln. Ich empfinde das häufig als eine ganz schöne Gewalt an Jungen, wenn denen gesagt wird, du musst tough sein, du musst das anziehen, du musst dich durchsetzen, bitte nicht zu viel weinen, wenn dann nur heimlich zu Hause, tralalalala, ne, du kennst das alles. Was macht das aus deiner Sicht mit Jungen oder hat es mit dir etwas gemacht, jetzt rückblickend auf deine eigene Kindheit?
Das ist genau das, was du sagst. Es ist zutiefst gewalttätig, es ist zutiefst beschneidend. Das ist auch so, dass einer der haltlosesten Vorwürfe, der dem Feminismus immer gemacht wird, ist, dass Frauen in irgendeiner Weise Männer hassen würden, wenn es eigentlich so ist, dass die großen Vordenkerinnen und Theoretikerinnen und Autorinnen des Feminismus wie Bell Hooks zum Beispiel schon vor 20 Jahren darüber geschrieben haben, dass das Erste, was das Patriarchat fordert, ist, dass Männer ihre Geschlechtsgenossen unter Kontrolle bringen und das tun sie, indem sie sie verletzen oder dazu zwingen, sich selbst zu verletzen und sich hart und tough zu machen, zu suggerieren, dass sie emotional irgendwie unterentwickelt wären und in bestimmten Bereichen nicht ganz so viel fühlen. Und all das ist eine sehr, sehr freudlose, sehr harte, sehr übergriffige Welt, die nicht wirklich was damit zu tun hat, wie Männer sind, denn Männer sind erstmal und vorrangig vor allen Dingen Menschen. Das bedeutet, wir sind wie Frauen komplett in der Lage, im gleichen Spektrum zu empfinden. Uns machen die Dinge genauso viel aus, wir brauchen genauso viel Trost und all diese Dinge werden uns qua Geschlecht nicht zugesprochen, genauso wie uns um unsere Kinder zu kümmern, auf bestimmte Arten und Weisen zu trauern, schwach zu sein, uns für Verschönerung zu interessieren, Trost zu brauchen, Trost zu spenden. All diese Dinge werden uns qua Geschlecht abgesprochen und das führt zu der Gesellschaft, die wir gerade haben. Ich sitze gerade an einem Buch fürs nächste Frühjahr über das Thema, darüber, was es bedeutet, Mann zu sein und wie Männlichkeit konstruiert wird. Und einer der Gründe, warum ich das Buch schreibe, ist, dass ich seit langer Zeit einen Traum habe, der damit zu tun hat. Es gibt diesen, ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast, den hat man häufiger früher gegenüber Mädchen verwandt, der lautet, an dir ist ein Junge verloren gegangen.
Kenn ich.
Ich habe mir überlegt, was das wohl bedeuten würde, wenn man diesen Satz auf Jungen und auf Männer beziehen würde. An dir ist ein Junge verloren gegangen. Und ich glaube, das ist die ganze Zeit so. Ich glaube, dass aufgrund der Tatsache, wie wir uns verhalten und wie wir Männer und Männlichkeit definieren, gehen ganz, ganz viele Jungen an den Jungen verloren, die wir dann tatsächlich erziehen und die aufwachsen und die wir zu Männer werden sehen. Und ich würde gerne irgendwann mal in einem Raum stehen mit all den Männern und Jungen, die Männer und Jungen, die mich umgeben, zurücklassen mussten, um die zu sein, die Gesellschaft von ihnen verlangt. Und ich glaube, das wären sehr zärtliche und freundliche und lustige und begeisterungsfähige Männer und Jungen, in deren Gegenwart ich mich gut fühlen würde und sicher und unterhalten und aufgehoben. Und ich wäre nicht die ganze Zeit auf meinen Zehen spitzen und würde jeden abchecken, was als nächstes passiert. Und diesen Raum gibt es nicht und es gibt diese Männer darin nicht, weil das die Jungen und Männer sind, die man uns aufzwingt, zurückzulassen, und zwar mit Gewalt. Und das ist genau das Problem.
Ein bisschen kenne ich das sogar auch aus meiner eigenen Kindheit. Ich kann mich da noch dran erinnern, als ich so, weiß nicht, 8, 9, 10 war. Also ich will rückblickend jetzt nicht sagen, dass ich damals schon wirklich empfunden habe, dass ich lesbisch bin. Aber ich habe schon gemerkt, okay, meine Rolle ist nicht die eines typischen Mädchens oder einer typischen Frau. Und ich wollte mich da auch ganz bewusst abgrenzen. Und ich kann mich noch erinnern, dass wirklich mein einziger Ausweg war, okay, dann muss ich jetzt so eine harte Schale aufbauen, wie die ganzen Jungs in meinem Umfeld haben oder beziehungsweise wie es von denen verlangt wird. Und das hat dann auch wirklich so in meinem Heranwachsen richtig viel Zeit und emotionale Arbeit in Anspruch genommen, das wieder so abzubauen. Ja. Also ich hatte dann wirklich irgendwann auch so eine Härte, so eine Kälte auch irgendwie aufgebaut, um mich eben von diesem typisch weiblichen bewusst abzugrenzen, dass das echt ein ganz schönes Stück Arbeit war, dann wieder zart zu werden und dann meine eigene Rolle und mein eigenes Ich zu finden. Also ein Stück weit kann ich es nachvollziehen, aber also so wie ich das von außen bei den Jungs in meiner Umgebung beobachte, ist es wirklich ein harter Weg, wenn man wirklich so typisch hart männlich erzogen und sozialisiert wird. Und ich versuche da mein Kind so gut es geht vor zu schützen. Apropos mein Kind. Ich erzähle dir noch eine kleine Geschichte, abschließend auch mehr oder weniger, Nils. Als ich schwanger war, vor über 9 Jahren jetzt schon, und bei meiner Frauenärztin war, stand dieser berühmte, aufregende Ultraschall an, bei dem das Geschlecht des Kindes endlich zu sehen sein sollte. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da auf dieser Pritsche lag und meine Gynäkologin schmierte mir schon so den Bauch mit Vaseline ein und wollte gerade diesen Ultraschall, dieses Gerät auf, diesen Nöppel aufsetzen, und sagte vorher noch zu mir, Frau Haustein, dann drücke ich Ihnen mal die Daumen. Ich hoffe ja, Sie bekommen ein Mädchen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Frauen einen richtigen Jungen erziehen können. So, das war damals der Kommentar einer medizinischen Fachfrau. Ich muss nicht erwähnen, dass ich die Praxis auch gewechselt habe dann im Anschluss. Aber das ist natürlich nicht der einzige Kommentar, der mich und meine Familie begleitet hat. Und ähnliche Kommentare und ähnliche Zweifel gibt es auch in anderen Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen. Ich habe jetzt schon dein Gesicht gesehen. Magst du trotzdem einen Kommentar abgeben, ob gleichgeschlechtliche Elternteile auch ein gegengeschlechtliches Kind erziehen können? Ich möchte jetzt keinen Spoiler sagen.
Ja, selbstverständlich. Und alle Studien, die es dazu gibt, sagen, wenn überhaupt, dann nur aus, dass die Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren glücklicher sind, besser in der Schule und zufrieden mit sich selbst. Das ist das, was dabei herauskommt. Und von daher, aber was sollte es denn auch anders sein, wenn wir von Paarkonstellationen sprechen, wo die Paare sich lange Zeit viele Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht ein Kind kriegen wollen und was das bedeutet, und dann viel Zeit und Mühe investieren müssen, um überhaupt ein Kind zu kriegen. Und deswegen auch als Rückblick auf die Gesetzgebung davor, wie absurd es ist, denn ausgerechnet diesen Menschen sagen die Kinder nicht für euch. Das ist ja wirklich, das ist ja vollkommen absurd. Von daher, selbstverständlich können zwei Mütter oder zwei Väter oder in welchen Konstellationen auch immer mit Wahlverwandtschaften und mit größeren Leuten dabei, kann man glückliche und zufriedene Kinder großziehen. Es gibt genug Bezugspersonen für alle Kinder, dass sie sich in der Geschlechtsidentität ausrichten können. Aber ich würde abschließend dazu noch ganz kurz einwerfen, gerade mit Bezug auf Frauen ist das so ein ganz, ganz beliebter gesellschaftlicher Move geworden, dass wir als Männer auf der einen Seite uns aus den ganzen Care-Berufen und den Kümmern um Kinder raushalten, weil es irgendwie nicht so viel Geld bringt und nicht so viel Prestige, und auf der anderen Seite uns darauf verständigt haben, Frauen auch noch vorzuwerfen, dass sie genau das tun. Wir haben also in den ganzen kümmernden Bereichen, in der Kita, in der Grundschule, ganz, ganz viele Frauen, die dafür schlecht bezahlt werden und sich auch noch Shit anhören müssen. Und das, was wir dann maximal tun, ist, wir stellen uns auf den Balkon und klatschen. Das ist es dann. Und gleichzeitig beschimpfen wir die und sagen, ja, ihr seid schuld, dass die Jungen verweiblichen und das ist alles ganz furchtbar. Und die Jungen dürfen nicht mehr jung sein. Das heißt, das ist so ein richtiger doppelter Schlag ins Gesicht und hat wirklich nichts damit zu tun, wie geschlechtliche Identität sich tatsächlich herausbildet, hat nichts mit den Lebenswelten von queeren Familien zu tun, hat nichts mit einem Kindeswohl zu tun, auch so ein Kampfbegriff, der dann immer in die Waagschale geworfen werden, weil die Gegenseite einfach weiß, dass sie nichts auf der Pfanne hat. Weil da sind wir dann wieder an diesem Punkt, den ich eingangs schon erwähnt habe, dass die Gegenseite inzwischen in dem Zeitgeist begriffen hat, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr sagen sollte oder bestimmte Überzeugungen nicht mehr hegen sollte und die dann so übertüncht. Und dann muss man das alles beiseite schieben und dann kann man darüber reden, so ey, wovor hast du eigentlich Angst? Hast du irgendwie das Gefühl, dass fühlst du dich überflüssig oder was ist denn das? Sagt dir dein Gott, dass das ein Problem ist? Worüber reden wir denn hier? Und wenn du mir das sagst, dann können wir darüber reden. Aber ansonsten ist das sowohl intellektuell als auch emotional einfach unredlich. Und in ein solches Gespräch kann und sollte man dann nicht einsteigen, weil das ehrlich gesagt nichts bringt.
Ja, sehe ich genauso. Und manchmal ist es einfach super anstrengend, den Kern der Aussage wirklich herauszuklären. Also ich kenne das auch. Manchmal sind Menschen dann auch, wenn man ein, zwei richtige Fragen stellt, da absolut zugänglich und merken dann auch, ja, ich muss mich selbst hinterfragen oder ich habe eigentlich Sorge um etwas ganz anderes als das, was ich jetzt hier gerade ausgesprochen habe. Aber manchmal redet man da auch einfach gegen eine Wand. Ne? Und dann, also ich mache es auf jeden Fall so, ich spare mir dann häufig die Kraft und investiere sie anderweitig. Aber das muss man dann eben in der jeweiligen Situation entscheiden. Lieber Nils, ich danke dir vielmals. Ich weise noch mal darauf hin, wer Nils mal sehen möchte, so von hinten im Rock mit seinem Kind an der Hand, der kann gerne auf das Buchcover schauen von seinem Buch Prinzessinnenjungs, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Und außerdem hat er gerade noch so ein schönes Wort erwähnt, so fast nebenbei, LebenskomplizInnen, finde ich super. So heißt sein zweites Buch, LebenskomplizInnen, Liebe auf Augenhöhe. Magst du mal ganz kurz sagen, was eine Lebenskomplizin oder ein Lebenskomplize ist nach deiner
Definition? Ja, das ist der Mensch, mit dem wir eine Liebesbeziehung eingehen, und zwar auf Augenhöhe in Gleichberechtigung. Das heißt, dass wir nicht in romantischer Liebe schwelgen und sagen, das trägt uns bis in die Unsterblichkeit und darüber hinaus, sondern dass wir ganz klar und hart einfach uns überlegen, wie wir gut zusammenleben können, was das bedeutet, was wir dafür brauchen, unter welchen Bedingungen und wann nicht. Und dass wir darüber Vereinbarungen schließen, dass wir versuchen, in Wertschätzung und Wohlwollen und Neugier zusammenzubleiben und versuchen, die Beziehung zu gestalten. Das ist der Plan. Und darum geht es in diesem Buch. Und dann habe ich gerade noch ein Kinderbuch geschrieben über Seeräubermädchen und Prinzessinnenjungs. Das ist gerade bei Carlsen herausgekommen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr da Lust drauf habt und das mit euren Kindern lesen wollt, das ist so von fünf bis acht, dann ist das, glaube ich, auch eine ganz coole Gelegenheit, sich diese Geschlechterrollen-Sachen mal anzuschauen, ohne dass einem das Thema so mit dem riesengroßen Finger aufs Auge gedrückt wird, sondern das trägt sich vor allen Dingen über die Geschichte und nicht über die Moral.
Genau, und es ist sehr schön illustriert. Kannst du den Namen der Illustratorin
sagen? Lena Hesse. Ich hatte das große Vergnügen, yes, dass ich mir meine Illustratorin aussuchen durfte. Und Lena hatte Zeit und Lust. Und das war ein ganz großes Glück, weil wir wirklich fast wortlos im Gleichklang an diesem Buch arbeiten konnten. Zum Beispiel, dass wir dann wollten, dass der Junge, der die Hauptfigur ist, der Milo, nicht zu niedlich wird, dass wir also nicht alle Sachen auf ihn draufschmeißen, die man eben auch von einem Prinzessinnenjungen als Klischee annehmen könnte, und dass wir Familien queer machen und dass das so eine gewisse Leichtigkeit hat und man das den Leuten nicht so vors Gesicht klatscht. Und das hat sie wunderbar in ganz, ganz großartigen Zeichnungen umgesetzt, und das hat viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das mache ich bald wieder mit ihr. Das ist der Plan.
Klingt nach einem sehr guten Plan. Ihr Lieben, wenn ihr über das Buch noch ein wenig mehr erfahren möchtet, ich stelle es bald vor in meinem Instagram-Account GayMomTalkingPodcast mit Unterstrich geschrieben. Wenn ihr noch mehr über Nils und seine Arbeit erfahren möchtet, findet ihr seine Arbeit auf pinkstinks.de und natürlich auch auf Instagram. Und gibt es noch was anderes zu erwähnen an dieser Stelle?
Auf Nils, Twitter, auf irgendwelchen Zeitungsseiten. Ihr müsst einfach nur meinen Namen googeln und dann ploppe ich auf, und wahrscheinlich tatsächlich auch im Rock und mit meinem Sohn an der Hand, weil das wird mich forever, ever verfolgen. Aber wenn es nur das ist, wenn es das Bild ist, mit dem ich für den Rest meines Lebens assoziiert werde, dann glaube ich, habe ich echt alles richtig gemacht.
Du, ich glaube, so werde ich diese Folge nennen. Teilzeit-Rockträger, ja, forever.
Sehr gut.
Finde ich super. Lieber Nils, ich danke dir für deine Arbeit. Es war eine große Freude, dich hier zu Gast zu haben.
Danke dir.